Schwimmen ersetzt nicht Krafttraining. Das ist nicht so, dass das das breite Kreuz macht. Das müsste ich dann quasi nochmal anderweitig versuchen mit zu trainieren. Aber eine gute Aktivität, die man sehr gut mit einbauen kann.
Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
Sportmythen wissenschaftlich widerlegt. Ob Anfänger oder Profisportler, diese Fehler solltest du vermeiden. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode hier bei den Health Nerds. Leute, herzlich willkommen zur Sprechstunde. Unser Wissenschaftler Matthias Baum ist da. Herzlich willkommen, Matthias.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer da zu sein.
Ich bin Felix Möse und wir haben heute hier wieder viele, viele Fragen von euch reinbekommen zu unserer aktuellen Podcast-Episode, wo es eben um Sport und Sportmythen geht. Matthias hat in der Folge viele Mythen entzaubert und wir haben da schon festgestellt, das passt gar nicht alles in einen Podcast. Wir müssen unbedingt noch eine zweite oder sogar dritte Folge in den nächsten Tagen mal machen. Matthias, viele Fragen sind reingekommen. Mhm. Und wir wollen auch gar keine Zeit verlieren, sondern direkt loslegen mit einer Frage, die uns erreicht hat über die Kommentarfunktion bei unserem Podcast. Da könnt ihr zum Beispiel bei Spotify direkt in die Kommentare reinschreiben. Und da hat uns geschrieben die Valerie: Ist Krafttraining wirklich so viel effektiver, wenn es um Fettabbau geht, als Cardiotraining? Wenn ja, wieso? Und kann Schwimmen als eine Kombination aus Kraft- und Cardiotraining gesehen werden? Liebe Grüße, Valerie. Hm. So, Matthias, da sind wir direkt im Thema drin.
Total.
Was sagt der Experte?
Das ist eigentlich ein typischer Mythos. Ich weiß gar nicht, ob wir den so aufgegriffen haben, dass allein die sportliche Aktivität etwas über Fettverbrennung aussagt. Jeder kennt das irgendwie beim Cardiotraining, in dem besten Fettverbrennungspuls zu laufen oder ähnlichem. Cardiotraining, also Herz-Kreislauf-Training und Krafttraining haben natürlich unterschiedliche Auswirkungen. Und am Ende des Tages entscheidet gerade bei Fettverbrennung nicht die Sportart für sich alleine. So, das heißt, Ernährung spielt eine extrem wichtige Rolle dabei. Und auch abnehmen und Fett verbrennen und am besten keine Muskulatur verlieren, ist etwas, was über Ernährung primär gesteuert wird. Das heißt, ich brauche ein Kaloriendefizit und ausreichend Protein, die ich aufnehmen muss. Mindestens 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Gerne auch ein bisschen mehr. Das funktioniert, wenn Nieren- und Leberfunktionen soweit problemlos funktionieren. So, und jetzt auf die Sportarten selbst oder auf die Art und Weise des Trainings. Jede Sportart wird am Ende des Tages sich positiv auf diese Kalorienbilanz auswirken, ne? Weil wenn ich mehr Kalorien verbrenne, wirkt sich das auf die Bilanz aus. Und bei Krafttraining wird es gerne mit aufgegriffen. Krafttraining heißt, wir sprechen jetzt von Hypertrophietraining, also dass der Querschnitt der Muskulatur wächst. Das heißt, ein trainingsspezifischer Reiz, der dafür sorgt, dass Muskulatur anfängt zu wachsen. Und was das bedeutet ist, neues Eiweiß, neue Muskeleiweiß wird aufgebaut. Sogenannte Satellitenzellen werden in eine Muskelzelle integriert. Deswegen wächst es im Querschnitt, nicht die Anzahl der Zellen wächst. Und was bedeutet das? Die Stoffwechselrate erhöht sich. Das heißt, der Gedankengang ist bei Krafttraining, wenn ich intensiv Krafttraining betreibe und das regelmäßig tue und Muskelwachstum erzeuge, dass mein Grundumsatz pro Tag auch höher wird. Und deswegen wird das gerne mit eingesetzt, dass man sagt, okay, wenn ich Krafttraining mache, verbrauche ich erstmal Energie, dann wächst das Ganze und ich verliere tendenziell, verbrenne auch mehr Fett. Wichtig, wichtig, wichtig. Jede Sportart gerne machen, regelmäßig machen, ich habe es schon gesagt, und nicht vergessen, nicht nur 3-mal die Woche trainieren und sonst nichts machen, sondern auch zwischendrin bewegen. Auch das ist sehr hilfreich. Das, was ich gesagt habe, diese Sitzunterbrechungen mit aufzunehmen, 1 Minute intensiv bewegen, jede Stunde, wird für den Moment erstmal ein Sauerstoffdefizit erzeugen und im Nachgang diesen Nachbrenneffekt anregen und da wird auch gerne viel Fett verbrannt.
Okay, Matthias, also einen Mythos wieder gekillt, aber da war noch der zweite Punkt, ob denn Schwimmtraining eine gute Mischung aus Cardio und Krafttraining darstellt, ob das eine gute Alternative sein kann.
Genau, Schwimmen ersetzt nicht Krafttraining. Die meisten waren schon mal irgendwie schwimmen, das heißt, ich habe hier eigentlich auch ein kardiovaskuläres Training. Natürlich diese gesonderte Herausforderung nochmal, dass Schwitzen jetzt hier nicht, also auch Thermoregulation ein bisschen anders funktioniert und ich habe natürlich das Wasser an den gewissen Widerstand. Aber das ist nicht so, dass das breite Kreuz macht. Das müsste ich dann quasi nochmal anderweitig versuchen mit zu trainieren. Aber als Ergänzung auf jeden Fall eine gute und sinnvolle Kombination, die ich mit aufgreifen kann, auch was so den Kalorienverbrauch angeht und eine gute Aktivität, die man sehr gut mit einbauen kann.
Super. So, und hier kommt schon die nächste Frage. Lo hat uns geschrieben, L-O. Er oder sie hat mehrere Fragen geschickt. Die erste Frage ist, ich habe den Punkt beim Joggen nicht so richtig verstanden. Sollte man beim Joggen die Füße über die Ferse abrollen, mit der Fußspitze laufen oder platt auftreten?
Genau, nicht, dass ich das vielleicht falsch formuliert habe. Im Idealfall, also ein nackter Fuß würde auf dem Vorfuß landen. Das heißt aber nicht, dass man das sofort tun muss. Es wird dann gerne im Läufersport mit den Laufschuhen auch eher empfohlen, okay, über die Ferse und nach vorne abrollen. Aber das ist unter Umständen von der Dämpfung mit dem nicht passenden Schuh für die Leute, die auf Asphalt, da kamen wir ja drüber zu, Probleme in den Knien bekommen, eventuell da etwas, wo ich meinen Laufstil verändern kann. Bedeutet, wenn der Laufstil gut funktioniert, man kann ja auch mal versuchen, am Laufstil noch mal ein bisschen was zu verändern und diese Vorfuß- oder Mittelfuß-Thematik versuchen mit einzubauen, hat nicht nur einen anderen federnden Effekt, sondern wird auch etwas an der Geschwindigkeit machen, weil ich mehr wirklich diese Abfederung mit dabei habe. Und so wie der Fuß eigentlich sein sollte. Ich würde es aber auch nicht nochmal, von daher kann ich nicht hundertprozentig sagen, mach es auf jeden Fall, sondern es ist etwas, was man auf jeden Fall ausprobieren kann, was die Laufqualität unter Umständen mit verbessern kann.
Okay, hier gleich hinterher die nächste Frage von Lo. Wenn es weder um Abnehmen noch um extremen Muskelaufbau geht, sondern darum, fit und beweglich zu bleiben, macht es dann mehr Sinn, in Sets zu trainieren, also 3x12 von Übung X, oder besser ein High-Intense-Training, bei dem ich jede Minute eine andere Übung mache?
Wenn es allgemein darum geht, kann man auch beide Varianten sehr gut verwenden. Das heißt, ich kann sowohl als auch, so High-Intensity-Training kann man zum Beispiel auch gut einbauen an Tagen. Ich komme nochmal drauf zurück. Möglichst jeden Tag wirklich eine intensive Einheit in welcher Form auch immer mit dabei haben. Und High Intensity ist etwas Schönes, weil es auf der einen Seite zügig geht, die hohe Intensität dabei hat. Wenn das die aktuelle Stoffwechsellage gut mitmacht, funktioniert das ganz gut. Und dieses spezifische Thema macht dann 3 Sätze à 12 Wiederholungen Sinn. Das ist auch so ein bisschen ein Mythos. Nicht die Wiederholungsanzahl gibt uns nachher Auskunft darüber, ob Muskulatur wächst oder nicht, sondern ob die Intensität des Gewichtes, das ich dazu gewählt habe, dazu passend ist. Weil 3x12 Wiederholungen bei 1 Kilogramm Gewicht, egal welcher Übung oder sowas, reicht dann unter Umständen nicht aus. Das heißt, hier ist die Trainingsplanung wichtig. Und das geht schon tendenziell von der Wiederholungszahl vielleicht eher, also nur an der Wiederholungszahl gerichtet, ohne jetzt die Intensität genauer dazu zu benennen, also 70%, 75%, 80%, dann sind wir eher in einem Hypertrophiebereich, also 70% bis 80% des maximalen Gewichtes, was ich einmal bewegen könnte, daran wird das immer ein bisschen aufgebaut. So, das heißt, wenn es jetzt nicht gezielt darum geht, Muskulatur aufzubauen, sondern Vaskularisierung, also Gefäßneubildung mit anzuregen, dann kann man auch in den Kraftausdauerbereich gehen, kann man 15 Wiederholungen machen und dann sinkt die Intensität. Ne? Am Ende eines Satzes von der Wiederholungszahl sollte eine Erschöpfung da sein und so erschöpft, gerade bei 12 Wiederholungen, dass ich danach das Gewicht nicht nochmal direkt bewegen kann, sondern erst die 2 bis 3 Minuten Pause vielleicht dazwischen machen muss, bis ich zum nächsten Satz übergehe, dann ist es auch ein trainingswirksamer Reiz, ganz grob gesagt.
Okay, so und die dritte Frage von Lo, um beweglicher zu werden, muss man Stretching betreiben. Was ist der beste Weg, um hier Fortschritte zu erzielen? Ich stretche mich schon eine Weile, aber ich habe den Eindruck, dass ich da nicht wirklich nennenswerte Fortschritte mache. Vielen Dank für eure Arbeit. Ich finde es großartig und nice, wie ihr es schafft, einfache Fragen für Laien zu komplexen Gesundheitsthemen immer wieder verständlich zu beantworten.
Danke, so. Lo.
Ja, muss man wirklich sagen. Vielen Dank dafür. Ja. Also was können wir machen? Stretching, Matthias? Ja, wir kennen das noch aus der Schule.
Auch ein riesengroßes Thema, genau. Stretching, was ist der Unterschied zu Dehnen, was man vielleicht dann auch kennt? Also Dehnen und der Effekt und die Notwendigkeit ist ein ganz großes Forschungsthema und ist meiner Meinung nach auch nicht abschließend wirklich alles beantwortet. Aber es geht schon auch um Intensitäten. Also wie lange mache ich das? Und Stretchen bedeutet dann nicht, also ich versuche mal, es ist ja ein Podcast, aber dieses Bild zu malen, ihr kennt diesen Ausfallschritt, um irgendwie so die Wade so ein bisschen zu dehnen und das mache ich dann 20 Sekunden. Das wird keinen Effekt haben, ganz im Gegenteil. Es wird unter Umständen sogar die Muskulatur noch verkürzen, weil wenn ich ganz kurz dehne, nur für ein paar Sekunden, dann reagiert die Muskulatur eher darauf, dass sie sich nochmal mehr zusammenzieht. Und bei Stretch ist es dann wirklich eine höhere Intensität. Also was will ich erzeugen? Der Begriff ist jetzt hier auch so ein bisschen Beweglichkeit. Also so komme ich mit meinen Händen an den Boden beispielsweise. Also was will ich erzeugen? Ich will, dass der Muskel länger wird. Wenn ich über Hypertrophie spreche, dann sage ich, der Querschnitt soll sich vergrößern. Bei Stretch bedeutet es, er soll eigentlich länger werden. Und man nennt diesen Effekt, der durch Stretch ausgelöst werden kann, Y-Effekt. Das heißt, den Reiz, den ich setze, sagt dem Muskel, oh, hier geht etwas kaputt und dann muss ich versuchen, in die Länge zu wachsen. Und dann habe ich darauf unter Umständen Einfluss. Aber Bei Stretch ist es nicht ausreichend. Jetzt gehe ich zurück zu diesem Ausfallschritt. Selbst wenn ich das jetzt länger mache, ich muss da mindestens 1-2 Minuten, vielleicht auch noch länger das tun. Und es muss eine gewisse Intensität haben. Also die Wade, wenn ich die dehnen möchte, reicht es nicht im Ausfallschritt aus oder stretchen möchte, sondern ich muss es an der Treppenstufe machen und muss mindestens mit meinem kompletten Körpergewicht draufgehen und das auch wirklich 2-3 Minuten halten, dass sich das quasi auswirken kann, dass da wirklich auch Strukturen kaputt gehen. Ansonsten dehnst du so ein bisschen grob fasziales oder myofasziales Gewebe, ein bisschen Nervendehnung, so, das hat keinen Impact auf die Länge und die Beweglichkeit. Von daher ist Stretch eine Möglichkeit und das andere, eine bestimmte Form des Krafttrainings, nämlich das extensive Training. Auch hier versuche ich das Bild, stellt euch euren Bizeps-Oberarm vor. Konzentrisch bedeutet, Muskelansatz und Ursprung bewegen sich aufeinander zu. Und exzentrisch bedeutet, sie bewegen sich voneinander weg. Und der Muskel beim Wegbewegen, der Muskel kann eigentlich sich nur konzentrisch bewegen, aufeinander zu. Und beim Wegbewegen muss er Energie aufbringen und ein Gewicht überwinden, was gegen die Schwerkraft gehalten wird. Und hier werden auch Strukturen des Muskels zerstört, nämlich bindegewebige Strukturen um die Muskelfasern rundherum. Und das wird auch einen Impact auf das Längenwachstum mitnehmen. So, das ist eine Variante. Stretch, exzentrisches Training. Und für Beweglichkeit grundsätzlich empfehle ich, und es gibt gute Programme auch da draußen, eher etwas in Richtung Mobility-Training zu denken. Also so diesen Gedanken kann, okay, ich stretche jetzt und das mache ich jetzt statisch und sonst irgendwie nicht, sondern wie komme ich besser in die Beweglichkeit? Wie kann ich meine Gelenke mittrainieren, das Ganze funktioneller zu betrachten? Da würde ich eher nochmal drauf eingehen und dann wird es wahrscheinlich auch einen guten Effekt dabei haben.
Heißt aber auch, Matthias, wenn ich es richtig verstanden habe, Stretching, damit es wirklich einen Effekt hat, muss wehtun. Also es geht nicht nur, wenn man so
also
ein bisschen...
Also es gibt
so
Untersuchungen, diesen Y-Effekt, gibt es vor allen Dingen auch Tieruntersuchungen, die gerne an Mäusen gemacht werden, um zu zeigen, in der tiefen Betrachtung der Muskulatur, wie diese Fasern zerreißen und dieser Y-Effekt entsteht, dass der Muskel wirklich länger wird. Dafür werden Mäuse aufgehängt an ihren Ärmchen. Und längere Zeit dort gelassen. Und das heißt, ich brauche natürlich eine höhere Belastung da drauf. Exzentrisches Training wird einen gewissen Effekt auf die Länge haben und wirklich für die Beweglichkeit, Kontext Mobility Training, funktionelle Bewegungsübungen, gar nicht mit Gewicht, sondern eher in die Bewegung reinzukommen.
Super. Und das nur mal so als Randnotiz, so Tierversuche dieser Art finden wir natürlich überhaupt nicht gut.
Sie bieten Erkenntnisse, aber ist natürlich wie so oft bei Tierversuchen auch nicht alles auf den Menschen so übertragbar. Da ging es wirklich um den Nachweis, um diesen Effekt nochmal zu zeigen. Und ja.
Okay, also Dankeschön, Matthias, für diese Antwort. Jetzt kommt eine Frage von Thalea. Die hat uns per Instagram geschrieben. Wie ist es bei Sport bei der Menstruation? Endometriose. Mhm.
Bleiben wir erstmal bei dem Thema Menstruation, weil es ein wichtiges Thema ist, dafür auch eine gewisse Awareness zu schaffen, was das unter Umständen mit der sportlichen Leistung mit zu tun hat. Es gibt mittlerweile einige gute Empfehlungen, wo man sagt, ich baue meinen Trainingsplan auch rund um meinen Zyklus auf. Das heißt, nicht in der Menstruationsphase, also in den Tagen wirklich der Blutung, wo mein Immunsystem sehr aktiv ist, wo Entzündungsreaktionen ablaufen, Energie wirklich mehr in diesen Prozess gesteckt wird, vielleicht nicht die hochintensiven Einheiten einzubauen. Wobei es neuere Untersuchungen gibt, die zeigen, auch im Rahmen der Menstruation nimmt die maximale Leistungsfähigkeit nicht ab, um es so ganz grob zu sagen. So, das heißt, möglich ist es schon, aber ich würde es individuell versuchen auch zu entscheiden, wie bekommt mir das, kann ich die Einheiten so einbauen und wie gesagt, wenn ich merke, auch bei starker Menstruation, bei starken Regelschmerzen, wie auch immer, das dementsprechend mitzunehmen und Schmerz reduzieren, vielleicht auch noch ein bisschen was zu machen und vielleicht nicht hochintensive Einheiten und sich da ein bisschen dran ranzutasten. Und bei Endometriose, das ist eben nochmal eine spezielle Erkrankung, dann bezieht sich das Ganze, ich versuche es einfach zu erklären, im Uterusgewebe, was eben genau auch anwachsen kann und auch dann kaputt geht und das ist das, was dann quasi bei der Menstruation ausgeschieden wird. Das Ganze findet dann nicht nur im Uterus, in der Gebärmutter selbst statt, sondern auch an anderen Stellen. Und die betroffenen Personen haben sehr viele Schmerzprobleme an unterschiedlichen Stellen. Lange braucht es manchmal, bis die Diagnose gestellt wird. Mittlerweile deutlich bekannter, betrifft auch viele. Ist nochmal ein ganz eigenes Thema und hier gilt letztendlich auch das Gleiche. Es gibt keine spezifische Bewegung, die jetzt Endometriose lindern würde, im Sinne von, okay, mach Krafttraining und dann wird es dadurch besser. Aber im Kontext von regenerativen Training, wenn es umsetzbar ist, lohnt es sich schon, quasi mehr so diesen Kontext antientzündliches Training mit einzubauen oder Entspannungstechniken mit einzubauen oder auch Aerobic-Übungen mit einzubauen, eben bei niedriger oder mittelintensiver Intensitäten, damit es dann nicht zu überschießend wird. Aber da muss wirklich individuell nochmal geschaut werden, wie man damit umgehen kann. Und jeder Zyklus läuft natürlich auch nochmal ein bisschen anders ab. Von daher kann das dann von Zyklus zu Zyklus auch nochmal mitschwanken.
Aber generell kann man sagen, auch hier Sport in einer jetzt nicht extremen Form, aber in einer normalen, hobbymäßigen Form.
Ich habe es deshalb erwähnt mit den neueren Erkenntnissen zum Thema, dass die Intensität nicht per se abnimmt. Und ich, wie gesagt, es gibt halt viele Empfehlungen draußen, auch über Social Media, die sagen, okay, bau deinen Trainingsplan doch mal um deinen Zyklus um auf. Und pauschal sagen wir, um die Menstruation mach keine intensiven Einheiten. Und das ist aber, bewahrheitet sich nicht, weil es prinzipiell möglich ist. Ja, man muss im Endeffekt seine persönliche Einschätzung nehmen, wie man es umsetzen kann. Es ist aber möglich, Sport zu machen, und das heißt nicht, dass es dann irgendwie sehr kontraproduktiv wäre.
Also, prima. Matthias, ich denke, da haben wir vielen Frauen auch eine Hilfestellung gegeben, und wichtig bei dem Thema, so nehme ich es auf jeden Fall mit, es ist eben doch sehr individuell. Jeder Zyklus, jede Frau ist anders, und das muss wahrscheinlich am Ende jeder auch mal ausprobieren, was ihm gut tut, was zu viel ist, was zu intensiv ist. Der eine wird stärker drauf reagieren, der andere wird es vielleicht eher weniger intensiv empfinden. Die nächste Frage, die uns erreicht hat, kommt von Susanna. Über Instagram hat sie geschrieben: Liebe Health Nerds, einmal mehr eine coole Folge mit vielen tollen Inputs. Susanna, vielen Dank dafür. Jetzt schreibt sie: Könnt ihr was zum Paradoxon sagen, warum intensiv trainierende Ausdauerathleten häufig Plaques in den Herzgefäßen aufweisen? Ob diese, es handelt sich dabei meist um stabile Plaques, ebenso gefährlich sind wie instabile, und was man dagegen machen kann, außer abtrainieren? Besten Dank für eure tolle Arbeit. Herzlichst, Susanna. Mhm. Muss man vielleicht auch erstmal uns Laien oder auch mir Laien erklären. Ich kenne das natürlich nur so vom Hörensagen. Plaques sind im Grunde so Verkalkungen in den...
So wird es immer einfach beschrieben, genau.
Ja, ist es so oder was sind Plaques?
Ja, also im Endeffekt, also Verkalkung, stellen wir uns dann das, wie wir es früher aus der Werbung gesehen haben, wenn so ein Rohr verkalkt ist. Mhm. Es geht im Endeffekt um Einlagerungen in den Gefäßwänden, die... Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Da kennen wir so die typischen Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankung, also dieser sogenannten Arteriosklerose, ne? Die Arterien verkalken, so diese Darstellung. Und dann gibt es nochmal spezifisch die koronare Herzkrankheit. Das heißt, die Herzkranzgefäße, also das Herz versorgt sich ja selbst, muss sich ja selbst auch mit Blut versorgen. Und diese Gefäße verkalken auch. Also wir haben Arteriosklerose dann an diesen Herzkranzgefäßen. Und die Plaques bestehen aus verschiedenen Dingen, unter anderem, wenn man genauer das dann betrachtet und histologisch untersucht, hat man dann in der Vergangenheit schon Kalziumeinlagerungen und vor allen Dingen natürlich auch Cholesterin gefunden, und daraus entstand dann ganz viel zum Thema Cholesterin ist die Hauptursache dafür, deswegen kommen wir über die Ernährung. So, wir haben verschiedene Risikofaktoren, und ich erkläre euch einmal den Wirkmechanismus, der zugrunde liegend ist und der auch erklärt, warum das im Leistungssport eben auch mit ein Thema ist. Und das hatten wir, glaube ich, eingangs in der Hauptepisode auch gesagt. Sport, unfassbar wichtig, super gut einsetzbar. Also der große Teil der Bevölkerung bewegt sich viel zu wenig. Aber dieses Thema, sehr intensiv zu trainieren, als Leistungssportler unterwegs zu sein oder Sportlerin unterwegs zu sein, birgt auch gewisse Risiken, ne? Wenn ich dann nicht passend regenerieren kann, und der Mechanismus, der dahinter steckt, ist ein entzündlicher Prozess. So, das heißt, in den Herzkranzgefäßen und in dem, was in unserer Blutbahn unterwegs ist, mit entzündlichen Botenstoffen unseres Immunsystems, entstehen dann Entzündungsprozesse und quasi Einlagerung und fehlerhafte Ausleitung. So, das heißt, wir müssen hier immer wieder auf das Immunsystem schauen. Und bei, wie sie es geschrieben hat, intensiv trainierende Ausdauerathleten, es gibt die Erkenntnisse dazu, abschließend sind die Prozesse nicht geklärt. Definitiv wird es aber so sein, dass das Immunsystem, das wissen wir, bei intensiv Trainierenden, wo auch vielleicht zu wenig Regeneration stattfindet, auch mehr proentzündliche, also entzündungsfördernde Botenstoffe vom Immunsystem ausgeschüttet werden und das mit gefördert werden kann. Und dann ist Sport vielleicht wirklich Mord? So den Gedankengang hatten wir ja auch mal mit dabei, wenn es zu viel wird, dass es mit ein Risiko sein kann. Aber es gibt, wie so oft, in dem Falle auch genetische Faktoren, auch bei, ne, es gibt vielleicht Ausdauersportler, die dann tendenziell auch eher dazu neigen, diese Plaques zu bilden. Und dieses Thema stabil und instabil heißt, wie ist das quasi abgelagert und drohen die einzureißen? Darum geht es eigentlich. Wenn nämlich das jetzt einreißen würde, dann versucht wieder das Immunsystem, die Wunde schnell zu verschließen und dann gerinnt an der Stelle Blut und dann verschließt sich das Gefäß und dann nennen wir das irgendwann Herzinfarkt. So, das ist eigentlich dieses Grundprinzip. Und wenn sie stabiler sind, ist es genau das, was es beschreibt, dann ist das unter Umständen nicht. Aber die Durchflussrate ist unter Umständen geringer. Das Herz muss drauf reagieren, muss neue Gefäße bilden, muss vielleicht insgesamt ein bisschen wachsen. Kurzum, hier drauf zu achten, Regulation, Immunsystem, immer drauf schauen, hier nochmal der Verweis auf Regenerationszeiten einhalten und das Thema Abtrainieren mit zu berücksichtigen und dann alles tun, was wir in unserer Herzfolge auch schon mal mit beschrieben haben. Was kann ich tun, um dem Herz-Kreislauf-System positiv entgegenzuwirken? Omega-3-Fettsäuren, Polyphenole aus Olivenöl beispielsweise und grundsätzlich auch Ernährungsaspekte und Stresskomponenten mit einzubauen und im sportlichen Kontext definitiv die leistungsgerecht, die Belastung nicht zu hoch werden lassen, die Regenerationszeiten mit einzuhalten, um das Immunsystem zu regulieren.
Susanna, also danke für deine Frage, die du uns geschickt hast. Wir hoffen, dass wir sie hier gut beantwortet haben. Wenn noch weitere Fragen sind, das gilt natürlich für euch alle, schickt uns gerne eure Nachrichten. Matthias und sein Team beantworten die Fragen natürlich auch außerhalb des Podcasts. Wir können eh mal in der Regel nicht alle Fragen hier in der Sprechstunde abhandeln. Seht's uns nach. Aber natürlich bekommt jeder eine Antwort. Jetzt, Matthias, zum Abschluss noch eine Frage, die wir über Instagram Direct Message bekommen haben von Julia. Die ist ein bisschen kurios und das schreibt sie auch direkt zum Anfang. Liebes Health Nerds Team, ich habe eben euren Podcast zu Sportmythen gehört und fand hier insbesondere den Abschnitt zum Joggen sehr spannend. Als regelmäßige Läuferin plagt mich seit über 10 Jahren ein Phänomen, zu dem ich leider bisher wenig im Internet finden konnte und auch mein Hausarzt eine wenig zufriedenstellende Antwort geben konnte. Wenn ich in der Früh laufen gehe, bekomme ich etwa nach 2-3 Kilometern starke Unterleibskrämpfe, Heiß-Kaltschübe und fast schon ein Ohnmachtsgefühl, dass ich mich dann wirklich dringend setzen muss. Diese Krämpfe sind stets verbunden mit dem starken Drang, für ein großes Geschäft auf die Toilette zu müssen. Mein Hausarzt hat es so erklärt, dass es sich um eine Art Panik-Flucht-Reflex handelt, wie er beispielsweise auch in der Tierwelt entsteht. Habt ihr hiervon schon mal etwas gehört? Ist das vielleicht sogar ein Tabuthema? Wäre das vielleicht auch was für eure Hörer? Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen. Viele Grüße, Julia. So, also Julia, erstmal vielen Dank für den Mut, uns auch so offen und ehrlich diese Frage zu stellen. Und wir müssen gleich mal vorweg sagen, Matthias, Tabuthemen gibt es eigentlich gar nicht für uns, oder?
Nein.
Es ist alles irgendwie unser Körper, es gehört alles zum Leben dazu, also Tabuthemen.
Und ehrlicherweise haben wir schon so viel über den Darm gesprochen, ich glaube, die regelmäßig zuhören, kennen das.
Definitiv. Und spätestens, wenn ihr irgendwann mal Kinder habt, Leute, da können wir euch auch erzählen, dann kriegt ihr ein ganz anderes Verhältnis zu diesen Themen. Also, das ist gar kein Tabuthema. Mhm. Und ich glaube, Matthias, dieser Panik-Fluchtreflex, von dem sie hier schreibt, ich meine, wir hatten darüber schon mal gesprochen, in der Tierwelt gibt es sowas tatsächlich.
Ja, und gibt es auch wirklich. Also, ihr Hausarzt hat das gar nicht mal so verkehrt wahrscheinlich erklärt, aber die nicht zufriedenstellende Antwort ist, was mache ich dann da draußen? Mhm. Weil Panik-Flucht bedeutet, mein Stresssystem fährt extrem hoch und ich habe diesen Entleerungsprozess. Also wie gesagt, in der Tierwelt sieht man das eher nochmal, aber für viele Menschen, die unter sehr stressigen Situationen gerne auch abführend das für sie auswirkt, ne, ich muss jetzt erstmal auf Toilette, ist das nicht untypisch. Jetzt haben wir hier aber so ein bisschen ein anderes Phänomen, also ich würde es nicht nur darauf beziehen und man nennt das, also von daher, sie findet dazu nicht viel, sie kann ja nochmal in Richtung dem Läuferdarm oder Läuferkoliken das nochmal genauer drauf eingehen. Interessant ist ja, dass sie sagt, es ist vor allen Dingen morgens. Von daher ist die Komponente Stresssystem, sollte man nicht außer Acht lassen. Sie reagiert unter Umständen mit zu viel Stress. Und bei diesem Läuferdarm und diesen Koliken, die entstehen, sind wir dann wieder mehr beim enterischen Nervensystem, also den Nervenbahnen, die den Darm quasi aktiv halten. Und wir müssen sehen, dass unter körperlicher Belastung, neben den Stresshormonen, die dazukommen, der Verdauungsapparat eigentlich runterreguliert wird. Deswegen scheidet man tendenziell auch mehr aus. Die Darmbarriere wird breitgestellt unter Stress, damit Energie schnell aufgenommen werden kann. Im Endeffekt sorgt es aber dafür, dass der Darm auch weniger gut durchblutet wird. Das ist so ein Thema, was dabei mit untersucht wird und unter Umständen gerade am Morgen noch mal mehr mit gepiekt werden kann. So, und was kann sie jetzt quasi noch mal versuchen zu tun? Ich weiß, du hattest so ein bisschen zusammengekürzt. Es war ein Aspekt, den sie noch dazu gesagt hat, ist quasi noch zu versuchen, jetzt als Testlauf mit zu triggern, erst was zu essen. Mhm. Es zeigt sich aber eher, eine ausreichende Verdauungspause zu haben, also wenn sie nüchtern eben unterwegs ist und vielleicht auch was Trinkmenge und Ähnliches angeht, noch mal etwas mit zu experimentieren, ob sich irgendetwas auswirken kann. Und wenn sie etwas isst vorher, wie sich das, je nachdem, was sie gegessen hat, darauf auswirken würde. Und ein anderer Punkt ist, wenn das Stresssystem zu hoch schießt und das vielleicht am Morgen eben der Fall ist, wenn es an anderen Tageszeiten nicht der Fall ist, den Lauf vielleicht ein bisschen langsamer zu beginnen, also schrittweise aufwärmen und das Training intensiver werden lassen, um damit einen Versuch mitzunehmen. Und dann würde ich trotzdem, also man könnte jetzt diagnostisch auch viel machen, mal zu schauen, was machen denn die Stresshormone wirklich? Deckt sich das mit dem, ist es wirklich ein wiederkehrender Fluchtreflex, das Phänomen mit eingeht? Und ehrlicherweise auch, was macht der Darm eigentlich? Ist da alles bezogen auf die Darmflora oder das Mikrobiom, ist das alles im Lot? Was macht die Darmbarriere und findet dafür ausreichend Regeneration statt? Ich verweise gerne nochmal auf das große Thema rund um Reset bei uns, sich in dem Kontext näher damit auseinanderzusetzen. Das kann man im Vorfeld auch nochmal testen und versuchen, okay, Darm, gesunde Ernährung mit aufzunehmen, L-Glutamin als einen Punkt nochmal mit aufzunehmen, vielleicht auch über ein Probiotikum nachzudenken, Verdauungsenzyme mit zu verwenden, über Lactoferrin nachzudenken, so das jetzt nur mal so auf Mikronährstoffebene, aber insgesamt die Themen mit einzubauen und dafür etwas zu tun, ist wahrscheinlich auch gar keine schlechte Richtung, weil sie das, so hat sie es ja auch geschrieben, schon eine ganze Weile beschäftigt.
Ja, seit 10 Jahren, also da scheint tatsächlich das Problem schon ja lange Zeit zu bestehen. Kann das auch etwas sein, was im Psychischen sich abspielt? Kann das eine Kopfsache sein, dass der Körper irgendwie so verankert hat, diesen Fluchtreflex?
Ich würde es nicht ganz trennen, weil es hängt sowieso miteinander zusammen. Denn die Botenstoffe, die Stresshormone, die produziert werden und ausgeschüttet werden, wird natürlich zentral über das Gehirn gesteuert. Und bestimmte Emotionen können das quasi auch nochmal mit unterstützen. Und dann ist die Frage, wie reagiert man selbst auf Stress? Also in dem Kontext ist natürlich, hast du die physische Aktivität, die quasi mit ein Trigger ist bei einem hochaktiven Stresssystem und vielleicht auch über die Jahre jetzt auch noch eine emotionale Komponente, die mit dazu kommt, sehr wahrscheinlich. Viele betrifft das, obwohl sie eigentlich nur an ihrem Schreibtisch sitzen und merken irgendwie in einer sehr stressigen Situation, dass sie dringend auf Toilette müssen.
Ja, eine mutige Frage, obwohl wir, wie gesagt haben, hier Leute bei uns, bei den Health Nerds, da könnt ihr alles fragen, was euch beschäftigt. Wenn es euch unangenehm ist, natürlich auch anonym, überhaupt kein Problem. Wir werfen immer einen wissenschaftlich neutralen Blick auf die Dinge und freuen uns, da in einen sehr offenen Austausch mit euch zu eben auch solchen Themen zu gehen. Matthias, hat wieder große Freude gemacht. Herzlichen Dank für dein Wissen, das du hier mit uns teilst. Leute, die Sprechstunde machen wir hier schon wieder zu. Eure Fragen gerne auch per Mail über artgerecht.com oder über Instagram, Facebook, wo auch immer ihr uns kontaktieren wollt. Schickt gerne eure Fragen rüber und wir werden sie alle beantworten. Nächste Woche Donnerstag gibt's eine neue Folge der Health Nerds mit einem neuen spannenden Gesundheitsthema. Ich freue mich drauf. Felix Möse, mein Name, Matthias Baum, unser Wissenschaftler. Bleibt alle schön gesund, Dankeschön und bis nächste Woche.
Vielen Dank.
Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von Artgerecht komplexe wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt. Mit praktischen, sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
Ein All Ears on You Original Podcast.